HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Berndt. Guten Abend.
Wenn wir wirklich Corona dauerhaft in den Griff kriegen wollen und nicht von einer Welle zur nächsten uns entwickeln, dass dann an einer Impfpflicht aus meiner Sicht kein Weg daran vorbeigeht.
Doch ich bin ungeimpft.
Wer jetzt immer noch zögert, sich impfen zu lassen, den will ich heute ganz direkt fragen, was muss eigentlich noch geschehen, um Sie zu überzeugen?
Corona wäre null Problem in Deutschland, wenn sich alle impfen lassen würden.
Doch ich bleib ungeimpft, ungeimpft.
Momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften, die über das 2/3 der Geimpften bestimmen.
Wir kommen so nicht weiter und deswegen bin ich der Meinung, kommen wir einer allgemeinen Impfpflicht einfach nicht vorbei.
Na gut, was soll's, ich geb auf und mach mit, krempel meine Ärmel hoch. Doch schon 6 Monate später ist die Überraschung groß.
Ich bin wieder ungeimpft.
Die Virologen und die Mediziner sprechen schon jetzt von der 5. Welle und von der 6. Corona wird bleiben und wir haben 2 Möglichkeiten. Entweder wir gehen von Welle zu Welle, schränken jedes Mal wieder ein, oder es gelingt uns, den Impfstatus zu erhöhen.
Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters so ziemlich jeder in Deutschland geimpft, genesen oder gestorben sein.
Heute hat die Zahl der offiziell registrierten Corona-Toten in Deutschland die Marke von 100.000 überschritten. Das war absehbar und dennoch ist es eine Zäsur. Und im Ohr haben wir schon die mahnenden Worte des Obervirologen Christian Drosten. Ohne neue Kontaktbeschränkungen und andere drastischen Maßnahmen könnte möglicherweise noch einmal die gleiche Zahl von Opfern hinzukommen, befürchtet er jetzt. Warum kriegen wir die Pandemie trotz Impfstoff nicht in den Griff? Die Schuldigen sind schnell ausgemacht. Schuld ist die Gruppe der Ungeimpften, rufen jetzt viele. Immerhin noch 1/3 der Bevölkerung. Wären es nur halb so viele, wäre die Lage in Deutschland deutlich entspannter. Keine Frage. Ob ich mich impfen lasse oder nicht, noch ist das eine freie Entscheidung. Aber die Stimmung kippt. Immer lauter werden die Rufe nach der allgemeinen Impfpflicht. Könnte die uns weiterhelfen? Kurzfristig wohl kaum, so schnell geht das alles nicht. Und welche Wirkung hätte eine Pflicht zur Impfung auf die Unbelehrbaren? Kann man sie damit überzeugen oder würde das ohnehin die aggressive Stimmung noch weiter einheizen? Würde sich manch ein Impfgegner vielleicht sogar radikalisieren? All das wollen wir heute hinterfragen. Zucker, Brot und Spritze. Wie umgehen mit den Ungeimpften? Man kann es nicht leugnen, in den Regionen Deutschlands mit den niedrigsten Impfquoten ist die Inzidenz am höchsten und die Lage in den Krankenhäusern am schlimmsten, in Sachsen zum Beispiel. Und die vollständig Geimpften müssen das alles mit ausbaden, weil zum Beispiel die Schwimmbäder dort für alle geschlossen sind. So steigt inzwischen auch der Zorn auf die Ungeimpften. Macht denen endlich mehr Druck, rufen die einen, aber der geschäftsführende Gesundheitsminister zögert.
Eine allgemeine Impfpflicht habe es noch nie in Deutschland gegeben, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn im Deutschlandfunk. Und sie löse auch nicht unser akutes Problem. Die Wirkung käme viel zu spät. Ja, die Debatte um die Impfpflicht lenkt davon ab, dass die 4. Welle gerade außer Kontrolle geraten ist. Viele Länderchefs halten aber an ihr fest, wie an einen Strohhalm als letzte Rettung.
Ich sehe, dass eine Impfpflicht selbstverständlich in Betracht kommen muss.
Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil von der SPD, sein Wirtschaftsminister Bernd Althusmann argumentierte, Deutschland befinde sich ohne Impfpflicht in einer Spirale aus immer neuen Wellen. Er betonte, welchen wirtschaftlichen Schaden das verursache. Rund 325 Milliarden Euro nur für dieses und das vergangene Jahr. Auch juristisch, glaubt Weil, könne eine allgemeine Impfpflicht Bestand haben.
Dort werden 2 Sachen vorgetragen von den Kritikern einer Impfpflicht. Erstens, anders als zum Beispiel bei den Masern, gäbe es doch noch keine Langzeituntersuchung. Das stimmt einerseits und andererseits kennen wir dieses Argument aus anderen Zusammenhängen und das ist auch von den Gerichten durchaus zurückgewiesen worden. Das Zweite ist vielleicht ernster zu nehmen. Eine Impfpflicht ist natürlich ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit von Menschen und das muss natürlich auch das mildeste Mittel sein.
Auch Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier, CDU, hat keine verfassungsrechtlichen Bedenken. Er glaubt nur nicht, dass die allgemeine Impfpflicht so schnell umzusetzen wäre. Für Peter Tschentscher, SPD, ist die einrichtungsbezogene Impfpflicht viel wichtiger. Er glaubt, dass die Debatte um die allgemeine Impfpflicht gerade vor allem aus den Ländern angeheizt werde, in denen in den letzten Monaten vieles versäumt wurde. Dazu gehören aus seiner Sicht wohl vor allem Bayern und Baden-Württemberg. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder warnte in seiner Regierungserklärung, das bayerische Gesundheitssystem stehe vor der Überlastung.
Was ist der Hauptgrund? Was ist der Hauptgrund, warum wir in dieser dritten, vierten Welle, im Übergang zur vierten Welle, schwieriger dastehen? Nun sind wir bitte ehrlich, und es ist Realität, es ist die Impfquote. Die ist in Bayern leider niedriger als im Norden Deutschlands.
Höhere Impfquoten, niedrigere Inzidenzen. Eine einfache Rechnung. Auch der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, CDU, ist mittlerweile bereit, über eine Corona-Impfpflicht zu sprechen. Lange war er strikt dagegen. Er sagte jetzt, er nehme eine Stimmung bei den Geimpften wahr. Die sagten, es könne doch nicht sein, dass man wegen eines bestimmten Prozentsatzes von Menschen einfach aus der Sache nicht herauskomme. Um sich mit der Impfpflicht durchzusetzen, müssen die Ministerpräsidenten aber an der FDP vorbei. Michael Theurer zeigte sich bei Welt TV weiter hartnäckig.
Also wir glauben, entschlossenes Vorgehen, Impfen, Erstimpfung und Zweitimpfung und vor allen Dingen das Booster in Verbindung mit weitgehenden Testpflichten können dazu führen, dass die Inzidenzen runtergehen. Nehmen wir uns mal ein Land wie Israel zum Vorbild, in dem es keine Impfpflicht gibt.
Das Hauptargument gegen die Impfpflicht für die Bundesregierung war immer, dass sie die Gesellschaft spalte. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann hält dagegen, der Staat dürfe Nachbarn nicht einfach so übers Impfen streiten lassen, sondern müsse vorgeben, dass sich jeder und jede impfen lassen muss.
Wir sind der Überzeugung, dass durch solch ein tätiges Handeln des Staates wir nicht nur am schnellsten aus der Pandemie rauskommen und sonst immer in Endlosschleifen das so weitergeht, sondern dass wir da mittelfristig auch die Gesellschaft befrieden können.
Die Länder allein können keine allgemeine Impfpflicht durchsetzen. Steigen die Zahlen aber trotz der neuen Corona-Maßnahmen weiter an, dürfte das die Debatte vorantreiben.
Isabel Reifenrath aus Berlin. Und diese Debatte wird immer schriller, je weiter sich die Lage zuspitzt. Da ist offensichtlich kommunikativ in den letzten Monaten so manches schiefgelaufen. Frank Roselieb ist der geschäftsführende Direktor des Kieler Instituts für Krisenforschung. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ich erinnere mich noch ganz genau, was man damals alles gehört hat. Die Impfung ist der Game Changer. Zweimal den Arm hinhalten und ich bekomme mein gewohntes Leben zurück. Pustekuchen. Hat man uns zu viel versprochen?
Na, das denke ich nicht. Also Pandemien sind in der Krisenforschung immer sogenannte Extremrisiken. Das heißt, die kommen selten vor. Auch die Politik hat dann wenig Erfahrung. Die fliegt wirklich auf Sicht und muss sich an Szenarien, aber auch an historischen Krisenfällen orientieren. Und wenn Sie da zurückblicken, dann sind die Erfahrungen mit Impfungen sehr unterschiedlich. Wir hatten vor 100 Jahren die spanische Grippe. Da gab es keine Impfung, trotzdem wurde sie beendet. Bei der Schweinegrippe haben wir dann vor 10 Jahren 34 Millionen Impfdosen eingekauft. Da mussten 26 Millionen weggeschmissen werden, weil viele Menschen keine Notwendigkeit sehen oder damals gesehen haben, sich impfen zu lassen. Da erinnern die sich natürlich jetzt dran und sagen, auch damals hat es ja auch geklappt. Aber wenn Sie eben jetzt aktuell sich Corona anschauen, da kommen mehrere Sachen zusammen. Sie haben den Wintermodus der Pandemie, Sie haben die Delta-Variante. Sie haben die hohen Erfahrungen mit Nicht-Geimpften in Sachsen, teilweise auch in Bayern. Und da merkt man, dass die Impfung schon funktioniert. Also Impfung ist nach wie vor das Instrument, um die Corona-Pandemie hinter sich zu lassen.
Aber trotzdem haben wir eine große Unzufriedenheit im Land. Also was ist in der Kommunikation in den letzten Monaten schlecht gelaufen?
Na, das sind mehrere Phasen. Am Anfang ist es recht gut gelaufen. Die erste Welle haben wir gut in den Griff bekommen, März, April 2020. Da hat man beherzt und schnell gehandelt. Dann hat man aber zweimal den Kompass verloren. Einmal im vergangenen Sommer, da dachte man auch, das wird schon gut gehen. Dann war der Impfstoff da und hat im Sommer 2021 auch das Gefühl gehabt, ich bin geimpft. Ich bin mit dem Thema jetzt durch. Die Nicht-Geimpften haben gefälligst selbst Schuld zu haben. Das war aber nicht der Fall. Hat man gemerkt, zum einen die Kommunikation fehlte. Wir hatten die Wahl, wir hatten die Flut in Rheinland-Pfalz, in Nordrhein-Westfalen. Da sind andere Themen in den Vordergrund gerückt. Die Warnung der Virologen, die wollte damals niemand mehr hören. Und das Zweite, es fehlte eben an beherztem Krisenmanagement. Das heißt, als die Zahlen angestiegen sind, da war die Bundesregierung noch geschäftsführend im Amt. Die Ampelkoalition hat sich irgendwie eingemauert, die ist abgetaucht, die wollte von Corona nichts wissen. Und das war eine sehr gefährliche Mischung. Kommunikative Stille auf der einen Seite und fehlender harter Krisenmanager, der unangenehme Entscheidungen trifft, auf der anderen. Wenn Sie ins Ausland blicken, da lief das besser. Österreich hatte im Oktober eine schwere Regierungskrise, der Bundeskanzler ist zurückgetreten und trotzdem hat man da die Impfpflicht relativ sicher auf den Weg gebracht.
Diese Impfpflicht wurde bisher von allen Parteien kategorisch ausgeschlossen. Es wurde sogar gesagt, ja, wer das an die Wand malt, der betreibt Panikmache. War das ein Fehler?
Naja, bei Extremrisiken sollte man sich immer alle Möglichkeiten offen halten und wenn nötig ist auch eine Kurskorrektur vornehmen. Das hat auch in Deutschland bei anderen Krisen deutlich besser geklappt. Schauen Sie zurück auf das Jahr 2011 beispielsweise, der Vorfall in Fukushima. Da hat die Bundeskanzlerin noch davor gesagt, Ausstieg aus der Kernenergie kommt für mich nicht in Frage, lehne ich kategorisch ab, auch aus Gründen der Versorgungssicherheit. Dann hat sie realisiert, nach Fukushima muss ich auch unsere Kernkraftwerke neu bewerten, hat das auch entsprechend den Bürgern erläutert und dann mit dieser neuen Bewertung gesagt, wir steigen jetzt doch aus der Kernkraft aus. Also eine Kommunikation, die erklärt, warum man sich geirrt hat, warum ein alter, abgelehnter Weg plötzlich doch wieder gangbar ist, der würde auch in der Corona-Pandemie helfen. Wir haben eben eine andere Situation mit höherer Eskalationsquote verglichen mit der Schweizer.
Oder ist es vielleicht ein Fehler, wenn man jetzt laut nach der Impfpflicht ruft? Verschärft man damit eine Diskussion, was gar nicht sein müsste?
Nicht unbedingt. Also wenn Sie nach Deutschland hineinblicken, haben Sie Bundesländer wie Bayern, die hatten Sie auch im Beitrag angesprochen, die haben eine sehr hohe Inzidenz, mittelmäßige Impfquoten. Wenn Sie nach Schleswig-Holstein schauen, wir haben in der Tat hohe Impfquoten, hatten aber seit eh und je relativ niedrige Inzidenzen. Man kann eben ein Land zentral nicht aus Berlin heraus regieren. Man muss immer auf die Differenzen, auf die Unterschiede im Land Rücksicht nehmen. Und das gilt bei der Impfpflicht in Teilen auch. Wenn die Menschen da gefangen werden, da könnte man sagen, auch die Schleswig-Holsteiner brauchen das nicht, die Sachsen, die Bayern vielleicht schon. Das klappt aber nicht. Wir sind mobil und da muss man eben eine zentrale Entscheidung treffen. Und ich denke, die meisten würden das auch mittragen. Das ist so ähnlich wie bei der Zone 30. Da können Sie auch nicht sagen, es ist mein Auto, ich fahre ja so schnell, wie ich möchte. Der Staat kontrolliert das. Nicht, weil Sie ein guter Autofahrer sind oder weil es Ihr Auto ist, sondern weil es um das Leben, die Gesundheit anderer Menschen geht. Und das ist bei der Impfpflicht eigentlich das Gleiche. Also mit vernünftiger Kommunikation kann man die meisten überzeugen. Und die man nicht überzeugen kann, da müsste eben dann die Polizeikontrolle folgen und das zu Schnellfahren bestraft werden.
Dann schauen wir uns doch mal die Unterschiede an. Also Markus Söder war ja von Anfang an der Mahner, aber es hat ihm nicht wirklich genutzt. Die Impfquote ist in Bayern deutlich schlechter als zum Beispiel in Bremen oder in Schleswig-Holstein. Hat das auch was mit der Kommunikation zu tun?
Nein, Markus Söder hat sich ja so ein bisschen auf die Seite derer geschlagen, die mal mit harten Regeln vorgehen wollen. Man muss aber bei solchen langanhaltenden Krisenfällen, wie es Pandemie nun mal sind, immer so eine gesunde Mischung aus Zuckerbrot und Peitsche haben. Also die Zügel auch zwischendurch mal lockerer lassen. Wir hatten beispielsweise in Schleswig-Holstein die Frage, lassen wir jetzt eigentlich 2020 ohne Impfstoff Touristen ins Land oder nicht? Und da hat der Ministerpräsident gesagt, ja, wir lassen sie ins Land, einfach um auch wieder ein bisschen Normalität den Menschen zu geben. Auch die Virologen haben gesagt, das hat mit dem Virus keine negativen Konsequenzen, weil die Menschen sind im Sommer draußen, da hat das Virus keine so großen Chancen. Und da ist Markus Söder in Bayern deutlich strenger geblieben. Da hat viele Sachen restriktiver gehandhabt, die woanders lockerer waren. Und dadurch ermüden natürlich auch die Menschen. Die haben das Gefühl, dieser harte Kurs über die ganzen Monate lohnt sich irgendwie nicht. Und dann verweigern sie vielleicht auch die Impfung.
Also wie soll man jetzt mit den Ungeimpften kommunizieren in dieser Situation? Mit dem Zuckerbrot oder mit der Peitsche, wie Sie es formulieren?
Na, Zuckerbrot ist genug gegeben worden. Wir haben die Impfstoffe jetzt verfügbar gehabt. Die wurden auch zuletzt sehr niedrigschwellig angeboten. Also auch das Argument, ich kriege irgendwie keinen Termin, das ist mir alles viel zu kompliziert. Ich bin nur in der telefonischen Warteschleife, muss mich andauernd neu im Internet anmelden. Das klappt nicht mehr. Man merkt, dass die Pandemie einfach eine weitere Stufe erreicht hat. Und man merkt auch aus dem Ausland heraus, dass eine harte Kommunikation durchaus klappt. In Österreich zum Beispiel haben sie das Zuckerbrot zurückgenommen, die Peitsche angezogen. Man hatte erst eine 3G-Regel, dann gab es eine 2,5G-Regel, dann gab es eine 2G-Regel. Jetzt haben sie eine 2G-Plus-Regel und da haben die Österreicher gemerkt, okay, demnächst gibt es die 1G-Regel, also man muss zwangsweise geimpft sein. Und das hat funktioniert. Also ich glaube, Zuckerbrot gab es genug, jetzt wäre die Peitsche gefragt, um die fünfte Pandemiewelle zu verhindern.
Olaf Scholz hat nun gestern einen neuen Krisenstab im Kanzleramt angekündigt, der sich täglich treffen soll. Hilft uns das weiter?
Das ist eigentlich für die Menschen das falsche Signal. Die denken, oh Gott, dann springen wir ja wieder zurück auf den März, April vergangenen Jahres, also 18, 19, 20 Monate zurück, wo es genau das Gleiche auch schon mal gab. Solche Krisenstäbe gibt es längst. Es gibt Expertenrunden, interdisziplinär. Ich sitze auch in einigen davon. Das heißt, jetzt geht es weniger darum, immer neue Stuhlkreise zu gründen und ewige Beratung zu haben. Jetzt geht es einfach darum, das umzusetzen, was längst feststeht und in weiten Teilen auch beschlossen wurde.
Sagt einer, der selbst in so einem Stuhlkreis sitzt. Also Sie sind doch im Krisenstab in Kiel. Also bringt ja, das nichts?
Aber recht konsequent. Also wir hatten beispielsweise auch, als uns die Faxen dicke wurden von den ganzen Maskenverweigerern und so weiter, hat der Ministerpräsident gesagt, wir machen jetzt einfach einen Corona-Knast auf. Und den hat es auch gegeben. Es wurde also eine Art Justizvollzugsanstalt gegründet, nur für die vehementen Corona-Leugner. Die konnte man irgendwann schließen, weil es die nicht mehr gab. Die wurden also entsprechend dann auf den Kurs gebracht. Also von der Seite bringen Stuhlkreise schon was, man kann das abwägen, aber die Argumente sind jetzt so lange ausgetauscht, da müssen wir keine neuen Stuhlkreise haben, einfach umsetzen, was beschlossen wurde.
Das war Frank Roselieb, der geschäftsführende Direktor des Kieler Instituts für Krisenforschung. Vielen Dank. Im Jahr 1962 gab es in der Eifel eine Pockenepidemie. Die Krankheit ist damals im Kreis Monschau ausgebrochen in den Ritterwerken. Der Autor Steffen Koptetzki hat darüber einen Roman geschrieben mit dem Titel Monschau. Und auch bei dieser Epidemie gab es einen Streit um die angemessene Kommunikation. Der Mediziner kritisiert den Oberkreisdirektor.
Stüttgen war von der Explosion der Fallzahlen schockiert, aber auch sein Unverständnis über den Oberkreisdirektor war beträchtlich. Der Mann war fast schon ein Fall für einen anderen medizinischen Spezialisten. Stüttgen goss sein ganzes Unverständnis und seine Wut in die eine Frage: Warum diese Pressekonferenz? Sie handeln fahrlässig, wenn Sie in alle Welt verkünden, die Epidemie sei überstanden, wenn das keineswegs der Fall ist. Wie konnten Sie nur? Die Menschen im Kreis Monschau warten einfach auf ein positives Signal von mir. Ich habe schon gehört, dass man außerhalb angesprochen wird. Was ist los bei euch in Monschau? Ihr seid doch Seuchengebiet. Und da muss die klare Botschaft sein: Wir haben die Lage unter Kontrolle. Warum haben Sie nicht mit mir darüber gesprochen? Das Pockenvirus ist eine der am leichtesten übertragbaren Krankheiten auf dem Planeten. Es gibt eine hohe Sterberate, auch bei Kindern. Von Kontrolle kann bislang keine Rede sein. In ein paar Wochen vielleicht. Ich dachte, Sie hätten alle Mitarbeiter bei Rita geimpft. Nicht nur dort, wir impfen, was das Zeug hält. Auch auf den Dörfern, in der Stadt, überall. Im Kreis Monschau stehen wir bei 18.000, in Aachen bei etwa 30.000 erfolgten Impfungen. Wir haben diese Waffe, die Impfung, aber noch lange nicht alle haben sie bekommen. Manche vertragen sie auch gar nicht, bei anderen schlägt sie nicht an. Das wusste ich nicht so genau. Wir können damit schon umgehen. Wir kriegen es in den Griff, aber doch nicht, indem wir die Gefahr kleinreden. Die Leute wähnen sich wieder sicher, werden deshalb aber unvorsichtig und stecken sich dann nur umso leichter an. Und bald ist die Lage noch schlimmer, durch Ihre falsche Entwarnung. Was Sie da gemacht haben, war fahrlässig.
HR2 Kultur, der Tag. Zucker, Brot und Spritze. Wie umgehen mit den Ungeimpften? Eine Diskussion, die es natürlich nicht nur in Deutschland gibt. Selbst in den USA, dem Land der grenzenlosen Freiheit, gibt es inzwischen eine Debatte über die allgemeine Impfpflicht. Aber lassen sich die US-Bürger so etwas vom Staat überhaupt vorschreiben? Sogar die süße kleine Mickey Maus steht vor dieser Frage und sie wehrt sich dagegen erfolgreich.
And now to welcome you today, the one and only Mickey Mouse!
Von Mickey Mouse bis Cinderella, Darsteller in Disney World sind nicht länger verpflichtet, sich gegen eine Corona-Infektion impfen zu lassen. Disney hat eine Impfpflicht für Angestellte zumindest ausgesetzt. Wenige Tage nachdem Gouverneur Ron DeSantis ein neues Gesetz in Florida erlassen hatte.
No one should lose their job over these shots. I think we want to protect people's jobs.
Niemand solle seinen Job verlieren wegen der Impfung, erklärte DeSantis. Der Bundesstaat Florida hat Unternehmen verboten, Impfungen zu verlangen und droht mit Geldstrafen von bis zu 50.000 US-Dollar. DeSantis ist auch gegen eine staatliche Impfpflicht.
So you have a company that has 150 people.
Wenn du eine Firma mit 150 Angestellten hast, mischt sich Biden jetzt ein und verlangt von dir, die Angestellten zu zwingen, diese Sache zu tun. Das könnte verschiedene Leute den Job kosten. Schlecht für die Angestellten und schlecht für die Firmen. Längst ist daraus in den Vereinigten Staaten ein juristisches Kräftemessen geworden. Bundesstaaten klagen gegen die Vorgaben der Regierung aus Washington. Angestellte verklagen ihre Arbeitgeber.
We've been patient. But our patience is wearing thin.
Die Geduld habe ein Ende, erklärte US-Präsident Joe Biden Anfang September. Erst 59% der Amerikaner sind vollständig gegen Corona geimpft.
What more is there to wait for?
Warum dieses Zögern? Welche Beweise braucht ihr noch? Impfungen sind kostenfrei, sicher und leicht zu bekommen. Der Impfstoff ist zugelassen. Mehr als 200 Millionen US-Amerikaner haben zumindest eine Impfung erhalten.
200 Millionen Amerikaner haben zumindest eine Impfung erhalten.
Um im Kampf gegen die Pandemie voranzukommen, setzt Washington deshalb auf eine Impfpflicht, zum Beispiel für Angestellte der Bundesbehörden. Impfen oder wöchentlich testen soll für private Unternehmen mit mehr als 100 Angestellten gelten und für Krankenhäuser, die von der staatlichen Versicherung Medicare und Medicaid profitieren. Dagegen haben zum Beispiel 10 Bundesstaaten geklagt. Sie wollen verhindern, dass Angestellte sich impfen lassen müssen, um ihren Job zu behalten. Schon jetzt fehle Gesundheitspersonal, vor allem in ländlichen Gebieten, heißt es in der Begründung der Klage. Floridas Gouverneur DeSantis wurde grundsätzlich.
So they're threatening these hospitals, if you don't do this mandate.
Sie drohen den Krankenhäusern, wenn ihr die Impfpflicht nicht umsetzt, dann bekommt ihr nichts zurück von Medicare und Medicaid. Also ich denke, das verstößt gegen die Verfassung. Es ist illegal. Ich denke, die haben nicht die Befugnis, diese Vorgaben zu machen. Wie weit reichen die Befugnisse des US-Präsidenten? Können Vorgaben aus Washington Regelungen auf Ebene der Bundesstaaten aushebeln? Die Biden-Administration hat gerade ein Berufungsgericht in Ohio aufgefordert, eine einstweilige Verfügung gegen die Impfpflicht in privaten Unternehmen aufzuheben. Vor Gericht sind 34 Klagen von Bundesstaaten und einzelnen Unternehmen gebündelt worden. Entgegen all der Klagen haben zum Beispiel Krankenhäuser in vielen Gegenden der USA gute Erfahrungen mit einer Impfpflicht gemacht. Nach Zahlen der Methodistenklinik in Houston, Texas, haben 153 Angestellte gekündigt oder sie wurden entlassen, weil sie sich nicht impfen lassen wollten. 153 von insgesamt 26.000 Mitarbeitern. Ein Bundesgericht in Texas hat gerade die Impfpflicht bei der Fluggesellschaft United bestätigt. Mehr als 99% der Angestellten seien bereits geimpft, erklärte die Airline. Und Zahlen der Regierung legen nahe, dass auch das Impfmandat in Bundesbehörden mehrheitlich angenommen worden ist. 92% der Angestellten haben zumindest eine Dosis verabreicht bekommen.
Thorsten Teichmann aus Washington zur Diskussion über die Impfpflicht in den USA. Holen wir die Debatte zurück nach Deutschland. In Artikel 2 des Grundgesetzes steht klipp und klar, jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Darf man dann also überhaupt eine Impfung gegen den ausdrücklichen freien Willen vorschreiben oder wäre das schon ein Verstoß gegen das Grundgesetz? Das fragen wir Dr. Ulrich Battis, emeritierter Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Humboldt-Uni Berlin. Schönen guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
Wie hoch sind die Hürden unseres Grundgesetzes beim Thema Impfpflicht?
Nun, es ist eine alte Regel, man muss immer eine Vorschrift zu Ende lesen und Artikel 2 steht ausdrücklich unter Gesetzesvorbehalt. Das heißt, es ist klar geregelt, dass der Gesetzgeber hier eingreifen kann, aber natürlich nur nach anderen verfassungsrechtlich sanktionierten Vorgaben. Und das bedeutet eben, dass hier eine Abwägung stattzufinden hat mit Rechtsgütern, die einen solchen Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit und in die Gesundheit rechtfertigen und die körperliche Unversehrtheit. Und das ist in unserem Fall das Leben und die Gesundheit der Mehrheit der Menschen, nämlich der Menschen, die in Krankenhäusern auf Intensivstationen behandelt werden. Und da geht es nicht nur um Geimpfte und Nicht-Geimpfte, sondern wie wir ja jetzt in diesen Tagen erleben, es geht vor allen Dingen um Unfallopfer, es geht um Krebskranke, es geht um andere Schwerleidende, die nicht operiert werden können, weil die Betten durch infizierte Corona-Opfer blockiert werden.
Also das Leid der anderen Patienten, die nicht operiert werden können, weil die Betten voll sind, würde reichen als Rechtfertigung, um eine Impfpflicht einzuführen, Ihrer Meinung nach?
Um sicherzustellen, dass das Gesundheitssystem insgesamt funktionsfähig bleibt.
Und wenn jetzt einer partout nicht will, welche Folgen hätte das? Ein Knöllchen wie falsch parken oder mehr?
Nun, das nutzt ja nichts, ein Knöllchen. Das wissen wir. Es gibt ja nur viele Menschen, die Knöllchen bewusst in Kauf nehmen, um ein bequem parken zu können. Nein, das Entscheidende, und das ist jetzt keine Frage der Zweckmäßigkeit, sondern eben auch eine Frage der Verfassungsmäßigkeit eines solchen Impfgebotes, einer solchen Impfpflicht, wäre natürlich, dass diese Impfpflicht auch sichergestellt wird, dass sie durchgesetzt wird. Und das bedeutet, es muss sichergestellt werden, dass diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, unter Quarantäne kommen, damit sie andere nicht gefährden können und die Konsequenzen dann eben selber tragen.
Impfpflicht also juristisch denkbar, im schlimmsten Fall die Leute sogar einsperren. Wie wäre es mit einem Impfzwang?
Ja, aus jeder staatlichen Pflicht folgt zunächst einmal ganz normal, dass der Staat dann diese Pflicht auch zwangsweise umsetzen kann. Das ist, Sie alle kennen Zwangsvollstreckung, wenn es darum geht, Forderungen einzuhalten. Also das ist die Diskussion um Impfpflicht und Impfzwang, die ist etwas schräg. Da wird dann immer vorgestellt, mit Impfzwang, da kommt die Polizei und rammt die Giftspritze
genau.
In den Oberarm. Nee, das wird es natürlich nicht geben. Das ist auch gar nicht nur Quarantäne reicht. Und natürlich würden die Polizei nicht zwangsweise zur Impfung schreiten. Aber was eben zum Beispiel in Österreich schon funktioniert, ist ja, dass die Quarantäne, Einhaltung der Quarantäne wird überwacht. Mein Sohn, der in Wien lebt, ist schon zweimal und hat schon zweimal unaufgefordert Besuch bekommen, ob er auch wirklich zu Hause ist, während er in der Quarantäne war.
Aber Freiheitsstrafe für Ungeimpfte ist natürlich auch ein ziemlich harter Tobak, oder?
Von Freiheitsstrafe kann ja nicht die Rede sein. Es wird niemand gerichtlich verurteilt. Also, das könnte man auch machen, aber dafür plädiere ich nicht. Es geht schlicht und einfach daran, diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen, müssen eben die Konsequenzen tragen. Und die Konsequenz bedeutet einfach, dass sie vom allgemeinen Leben weitgehend ausgeschlossen werden. Das heißt, dass sie eben in Quarantäne bleiben.
Der designierte Justizminister Buschmann von der FDP hat spitze Finger. Ausschließen will er das alles nicht, aber er zweifelt an der Umsetzbarkeit des Ganzen.
Ja, nun wissen Sie, Herr Buschmann, den ich persönlich durchaus schätze, hat ja nun auch noch vor wenigen Wochen erklärt, wir hätten das jetzt hinter uns mit Corona. Also die Fehleinschätzungen und die Fehlbeurteilungen, die die deutsche Politik fast ganz überwiegend, die noch amtierende geschäftsführende Kanzlerin ist eine Ausnahme. Also das ist ja einer der wesentlichen Gründe, warum wir überhaupt jetzt eine solche aufgeregte Debatte haben. Ich möchte auf eins hinweisen. Vor einigen Jahrzehnten ist die Anschnallpflicht in Autos eingeführt worden. Da hat es vorher genau solche Diskussionen und auch Klagen zum Bundesverfassungsgericht und immer auch auf Grundrechte. Dann ist die Amtsschutzpflicht gekommen und heute gerät kein Huhn und kein Hahn mehr danach.
Und der designierte Kanzler Scholz hat nun gestern gesagt, naja, zuerst will er mal die Impfpflicht für pflegende Berufe vorbereiten lassen und dann im zweiten Schritt mal über die allgemeine Impfpflicht. Was halten Sie von diesem Ansatz?
Das ist grundsätzlich einleuchtend. Das ist ja auch eine Frage der Kapazitäten. Das muss man ja auch mal deutlich sehen. Andererseits, wenn man zu sehr differenziert, und wo zieht man die Grenze? Eine allgemeine Impfpflicht hat den Charme, dass es zu keinen Ungleichbehandlungen kommt. Wenn Sie aber selektiv nur impfen und die Impfpflicht einführen, dann haben Sie das Problem, dass manche sich dann darauf berufen, dass hier eine verfassungswidrige Ungleichbehandlung vorliegen kann.
Das war der Verfassungsrechtler Professor Ulrich Battis. Vielen Dank. Und wir hören noch einen weiteren Ausschnitt aus dem Roman Monschau. Im Jahr 1962 gab es dort eine Pockenepidemie. Man versuchte, sie mit einer großen Impfaktion in den Griff zu kriegen. Der Arzt ist am Ende des Tages vollkommen erschöpft.
Nikos schlurfte müde nach oben. Sein Arbeitstag hatte er seit Mittag bei der letzten, tatsächlich allerletzten Impfaktion verbracht, mit der mobilen Impftruppe des Roten Kreuzes, die in den vergangenen Wochen den ganzen Kreis abgeklappert hatte. Heute hatte man noch in einem Weiler oben im Fenn Station gemacht. Die Aktion fand in einem kleinen Pfarrheim statt. Die etwa 60 Dörfler waren alle gekommen, bildeten eine lange Schlange bis in den Vorgarten und plauderten angeregt. Im strengen Pockenwinter ohne Karneval hatte man sich viel weniger gesehen als sonst. Nikos letzte Impflinge, auch wenn es schwerfällt, bitte niemals an der Narbe kratzen, waren ein kleiner Junge und seine Mutter gewesen. Beide bekamen den Schuss der Impfpistole auf den Oberarm. Der Junge riss den Mund auf und zeigte ein geradezu verwegenes, zahnlückiges Lachen, als es vorüber war. Dann hörte er Nikos interessiert zu. »Die kleine Impfnarbe auf deinem Arm, die wird von nun an mit dir wachsen, mein Kleiner, bis du so groß bist wie ich.« Und wie groß wird das dann? So groß, sagte Nikos und formte mit seinen Händen langsam einen Riesenballon, ein Mond, der den Jungen staunen machte. Die Mutter musste mitlachen.
Zuckerbrot und Spritze, wie umgehen mit den Ungeimpften? Immerhin können wir heute feststellen, dass die Zahl der Impfungen in Deutschland neuerdings wieder deutlich steigt. Möglicherweise hat es was mit den verschärften 2G- und 3G-Regeln zu tun oder auch mit der zunehmend kritischen Lage in vielen Krankenhäusern. Fakt ist, es hat sich was geändert. Zu Beginn der Pandemie schauten wir mit Mitleid und ein bisschen Hochmut auf Italien und Spanien herab. Dort geriet die Pandemie letztes Jahr vollkommen außer Kontrolle mit hohen Opferzahlen und großem Leid. Sowas kann bei uns nicht passieren, dachten manche in Deutschland. Inzwischen können wir uns Spanien zum Vorbild nehmen. Oliver Neuroth zeigt uns, wie es dort um die Impfbereitschaft steht.
Matthias hat nicht lange überlegt, als er die Möglichkeit bekam, sich impfen zu lassen. Die Stadt Madrid hat die Impfreihenfolge im Spätsommer praktisch aufgegeben. Jeder, der möchte, bekommt die Impfung, in zwei Impfzentren sogar ohne Termin, 24 Stunden am Tag. Vor einem der beiden Zentren steht Student Matthias nun mit Pflaster am Oberarm. Er nennt die Corona-Impfung eine Bürgerpflicht. Es ist wichtig, dass sich möglichst viele impfen lassen. So können wir etwas dafür tun, dass die Inzidenz wieder sinkt und wir unser altes Leben zurückbekommen. Außerdem soll die Impfung ja das Immunsystem stärken. Auch für Rosa Gomez ist es selbstverständlich, sich impfen zu lassen. Sie arbeitet als Krankenschwester in einem Gesundheitszentrum südlich von Madrid. Alle ihrer 90 Kollegen seien geimpft, erzählt sie.
100% de mis compañeros está vacunado.
Quote 100%. Dass es tatsächlich Beschäftigte in Gesundheitsberufen gibt, die sich gegen die Corona-Impfung aussprechen, kann Rosa Gomez kaum glauben. Als sie hört, dass in manchen deutschen Altenheimen die Impfquote der Mitarbeiter unter 50% liegt, versteinert sich ihre Miene. In Spanien sind 98% des Krankenhauspersonals vollständig geimpft und etwa 90% der Altenpflegerinnen und Pfleger. Sie waren es, die den dramatischen Beginn der Pandemie hautnah miterleben mussten. Die völlig überfüllten Kliniken in Spanien und die Altenheime, in denen reihenweise alte Menschen starben. Das Viertel von Rosa Gomez war besonders hart getroffen. Der Süden von Madrid hatte zeitweise die höchsten Inzidenzzahlen von ganz Spanien. Es war schrecklich, diese Hilflosigkeit, diese Verletzlichkeit, der wir im Gesundheitszentrum ausgesetzt waren. Es fehlten Masken, es fehlte Schutzkleidung. Uns war klar, dass der einzige Ausweg aus diesem Drama die Impfung ist, damit wir uns wieder mit anderen treffen können und sicher im Alltag fühlen und an unseren Arbeitsplätzen. Und genau so kam es auch. Die Spanierinnen und Spanier haben sich in Scharen impfen lassen. Rund 80% der über 12-Jährigen haben den vollständigen Impfschutz. Der Madrider Soziologe Josep Lobera forscht zum Fortschritt der spanischen Impfkampagne. Für ihn ist klar, die straff organisierte Vergabe von Impfterminen hat zum Erfolg beigetragen. Niemand musste sich selbstständig um seine Impfung bemühen. Bis die Priorisierung vor kurzem fiel, bekam jeder Spanier, jede Spanierin seinen Terminvorschlag per SMS aufs Handy geschickt.
La sociedad también ha podido ver el éxito.
Die Menschen haben einfach den Erfolg dieses vergleichsweise strengen Verfahrens miterlebt in ihrer Altersgruppe. Gleichaltrige Freunde oder Nachbarn bekamen etwa zur gleichen Zeit einen Termin, ließen sich impfen, da wollte kaum jemand außen vor bleiben. Viele fühlten auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Jetzt boostert Spanien fleißig. Der Anteil der Menschen, die schon die dritte Impfung bekommen haben, war in den vergangenen Tagen höher als in Deutschland. Auch hier läuft die Terminvergabe wieder straff organisiert. Die Gesundheitsbehörden verteilen Termine, niemand muss sich selbst darum kümmern. Krankenschwester Rosa Gomez erzählt, dass in ihrem Gesundheitszentrum im Süden von Madrid so gut wie niemand den Boostertermin nicht wahrnimmt. Alle kämen für den eigenen Schutz und den ihrer Mitmenschen. Wenn wir ihnen die Spritze verpassen, lächeln fast alle Patienten und bedanken sich bei uns für die Impfung.
Na also, geht doch. Aber warum ist das alles in Deutschland so schwer? Da kann uns Dr. Michael Bergmann weiterhelfen. Er hat genau dazu am Max-Planck-Institut für Sozialrechte und Sozialpolitik in München eine europaweite Studie gemacht. Er ist auch Mitarbeiter an der TU München. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Wie stehen wir denn so im Augenblick im europäischen Vergleich da?
Also wie Sie schon gesagt haben, also die Studie, in der ich mitarbeite, ist eine europäisch vergleichende Studie, das heißt nicht auf Deutschland beschränkt. Und was wir gemacht haben, wir haben dann eben in der Corona-Krise die Risikogruppe der 50 über 50-Jährigen befragt. Und danach kann man eben sagen, dass Deutschland ungefähr im Mittelfeld steht. Das heißt, es gibt Länder, die haben eine deutlich höhere Impfquote. Spanien wurde eben als Beispiel schon genannt. Dänemark, Malta sind weitere Länder. Und demgegenüber sind aber auch die Impfquoten, vor allem in Osteuropa, zum Teil noch deutlich schlechter, deutlich niedriger. Und das betrifft vor allem Bulgarien, Rumänien, Slowakei, diese Länder.
Dann schauen wir erstmal auf die besseren. Also warum ist in Deutschland die Quote der Ungeimpften höher als in anderen Ländern?
Also die Daten, die wir dazu ausgewertet haben, die zeigen, dass die Impfbereitschaft in Europa mit demografischen, mit gesundheitlichen und mit wirtschaftlichen Eigenschaften der Befragten zusammenhängen. Und auf der Grundlage lassen sich eben dann länderübergreifend bestimmte Gruppen identifizieren, die eine Impfung ablehnen oder die sich noch nicht entschieden haben, die also unentschlossen sind. Und das sind eben dann laut unseren Daten eben vor allem Jüngere, wobei Jüngere bei uns eben heißt 50 bis 64-Jährige, also die noch nicht verrentete Generation. Es sind vor allem niedriger gebildete, also bildungsfernere Schichten, die sich seltener impfen lassen. Aber auch Personen, die in ihrem eigenen Umfeld niemanden kennen, der schweren Corona erkrankt ist. Also was man mit sozialer Betroffenheit vielleicht bezeichnen würde. Und ein ganz wichtiger, mit der wichtigste Punkt, den wir in unserer Studie festgestellt haben, war, dass wirtschaftlich Benachteiligte, die schlecht über die Runden kommen, finanziell schlecht über die Runden kommen oder auch von Armut gefährdet oder betroffen sind, dass diese Befragten eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit haben, geimpft zu sein.
Kann man einen Unterschied zwischen den Geschlechtern sehen? Gibt es da Unterschiede?
Da gibt es leichte Unterschiede. Das ist von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich. In Deutschland ist es tatsächlich so, dass die Frauen weniger häufig geimpft sind, also häufig bei den Ungeimpften sind. Ich kann eigentlich nur spekulieren, ob das jetzt mit der vor allem in Deutschland geführten Debatte um AstraZeneca und Problemen bei jüngeren Frauen vor allem zusammenhängt. Ich würde sagen eher nein, weil wir nur die über 50-Jährigen in unserer Studie haben. Und trotzdem sind die Frauen in unserer Studie leicht seltener geimpft als Männer.
Wie groß ist in dieser Gruppe der Ungeimpften der Anteil der Unentschlossenen, die sich nicht sicher sind? Das sind ja wahrscheinlich die einzigen, die man noch freiwillig zur Impfung bewegen kann, oder?
Ja, das ist völlig richtig. Auch der Prozentsatz, der schwankt natürlich. Der ist besonders hoch in den osteuropäischen Ländern, wo einfach die generelle Impfquote einfach sehr viel geringer ist. Aber auch in Ländern wie Österreich, Deutschland, da sind die Unentschlossenen relativ groß, aber jetzt nicht größer als in anderen Ländern. Man muss das immer anteilig an den Prozentsatz der Ungeimpften sehen. Und dann sind es natürlich auch in Deutschland relativ wenig, wohingegen dann in Osteuropa das eben eine relativ große Gruppe ist, auch wirklich in absoluten Zahlen zu sehen.
Heißt das also, die Zahl derjenigen, die verloren sind aus der Sicht der Impfärzte, die Leute, die man wirklich nicht erreichen kann, die ist in Deutschland sehr klein?
Absolut ja. Also wir kennen die Impfquoten. Das heißt, nur der Rest kann natürlich auch wirklich ein starker Impfgegner sein. Das sind absolut Zahlen natürlich weniger als in Osteuropa, deutlich weniger. Also nicht unsere Studien, aber andere Studien zeigen natürlich, dass dieser Prozentsatz stabil bleibt über die Zeit. Und dass diese Leute tatsächlich schwer zu überzeugen sind.
Es gibt also noch Potenzial von Leuten, die man impfen könnte. Also was könnten wir in Deutschland lernen von den Ländern mit besseren Impfquoten?
Ja, also in dem Beitrag ganz am Anfang wurde gesagt, dass Impfen heute gar kein Problem mehr sei. Das wäre relativ einfach. Ich vertrete eine bisschen andere Sichtweise. In Spanien hat man gehört in dem Beitrag, dass Impfen da sehr, sehr einfach war. Also man bekommt per SMS im besten Fall, wenn man kein Handy hat, vielleicht auch per Brief, einen Impftermin zugewiesen. Entschuldigung, das ist in Deutschland nicht so. Da muss sich jeder selber bemühen. Und darum wäre natürlich eine Lehre, die man ziehen könnte, das Impfen noch einfacher zu machen. Und ja, daran könnte man ansetzen, ob man die Digitalisierung in der Kürze der Zeit hinbekommt, wie auf spanische Verhältnisse, das wage ich zu bezweifeln. Mhm. Aber ein weiterer Punkt, der vielleicht auch ganz entscheidend war, neben was vielleicht als Trauma der früheren Wellen in Spanien gezeigt angesprochen wurde, ist in Deutschland vielleicht ein doch stärker einheitliches Vorgehen. Also wirklich einheitliche, klare, einfache Kriterien, die dann auch regional unterschiedlich umgesetzt werden können, aber die müssen quasi übergeordnet erstmal einfach und verständlich sein.
Glauben Sie, es hat eine Wirkung, wenn man mit der 2G-Regel die Ungeimpften immer weiter vom öffentlichen Leben ausschließt?
Ja, also auch dazu geben natürlich unsere Daten keine Antworten. Wir haben nicht nach Präferenzen zu 2G und 3G gefragt. Auch im europäischen Vergleich wäre das natürlich schwierig. Aber wo unsere Daten vielleicht leichte Hinweise in die Richtung geben, sind, dass vor allem arbeitslose Befragte eine geringere Wahrscheinlichkeit haben, geimpft zu sein. Das heißt, man erreicht diese Menschen mit 3G, mit 2G am Arbeitsplatz, erreicht man nicht am Arbeitsplatz. Das heißt, da finden Kontakte im privaten Raum statt und darum ist vielleicht gar nicht so entscheidend, ob 2G, 3G, tatsächlich sind die privaten Kontakte vermutlich das entscheidende Kriterium.
Das war Dr. Michael Bergmann vom Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik in München. Herzlichen Dank. Und wir schauen noch einmal nach Monschau. Dort wurde damals der Karneval verboten nach dem Ausbruch der Pocken 1962. Was dort einige auf die zweifelhafte Idee brachte, doch einfach bei den Nachbarn in Düren mitzufeiern. Das kam da freilich gar nicht gut an.
Der fröhliche Tumult hatte ein kritisches Stadium erreicht. »Was wollt ihr denn hier, ihr Virenschleudern aus Monschau?« rief einer der Halbclowns. »Ihr wollt uns wohl alle mit eurer Seuche anstecken, was? Geschieht euch schon ganz recht, dass euer Karneval dieses Jahr flach fällt?« Gerade in der Musikpause den Streit anzuzetteln, zeugte von Gespür dafür, dass man einen Konflikt anheizen konnte wie eine Glut, aus der ein richtiges Feuer werden soll. »Habt ihr das gehört? Hier sind welche aus dem Pockenkreis Monschau.« Erstes Grummeln war zu vernehmen. Den meisten Gästen war auch bisher schon keineswegs entgangen, dass Monschauer im Saal waren, aber jetzt brachte es einer auf den Punkt. »Lass das mal amtlich werden, dann ist der Karneval in Düren auch tot.« So hatte man das noch gar nicht betrachtet. Das alles war also ein Anschlag auf die noch gut 14 Tage dauernde und gerade ihrem Höhepunkt entgegeneilende Regentschaft von König Karneval. Der Besuch aus Monschau, ein Terrorakt gegen die so dringlich nötige, so sehnlich erhoffte Fröhlichkeit, auf die man seit der letzten Saison wartete. Die Monschauer Seuchenvögel würden noch vor Aschermittwoch alles ruinieren. »Ihr seid doch das Letzte«, rief der streitsuchende Clown. »Besser wäre es gewesen, man hätte euch damals schon platt gemacht, wie Hitler das gewollt hat.«
So schnell kann die Situation entgleiten. Zuckerbrot und Spritze, wie umgehen mit den Ungeimpften? Der Tonfall wird auch in der aktuellen Debatte immer schärfer. Keine gute Entwicklung. Rainer Dachsel zeigt uns, was ihn daran besonders stört.
Wir erleben im Moment viele eigenartige Dinge. Frank Ulrich Montgomery zum Beispiel, Vizevorsitzender des Weltärztebundes.
Momentan erleben wir ja wirklich eine Tyrannei der Ungeimpften.
Das sagt er in einer der meistgesehenen Talkshows im deutschen Fernsehen. Ich meine, wenn er eine Tyrannei der Corona-Maßnahmen beklagt hätte, hätten sie ihn in der Luft zerrissen und nie mehr eingeladen. Aber sowas geht und wird sogar von Kopfnicken begleitet. Wovon redet der Mann? Und er ist ja nicht der Einzige. Dass mehr oder weniger anonyme Online-Pöbler ihren Hass auf Ungeimpfte seit Wochen auskotzen, schlimm genug. Schlimmer, dass es Politiker in etwas gewählteren, aber nicht weniger unangemessenen Worten auch tun.
Dass Menschen, die sich weigern, geimpft zu werden, sich darüber im Klaren sein müssen, dass sie nicht als Minderheit die Mehrheit, ich sag das mal, terrorisieren dürfen.
So die FDP-Frau Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Als Mehrheit die Minderheit der Ungeimpften terrorisieren ist dagegen offenbar okay. Dabei ist das Ganze schon in der Sache grober Unfug. Angst könnte ich auch vor Geimpften haben, die mir zu nahe kommen, denn die verbreiten die Krankheit auch. Vielleicht prozentuell weniger, aber dass die Ungeimpften Schrecken oder Terror verbreiten, ist einfach eine Diffamierung, populistischer Unsinn, den sich gewählte Politiker gegen Staatsbürger niemals erlauben dürften. Und was heißt Tyrannei der Ungeimpften? Wohl, dass die Ungeimpften die Politik dazu nötigen, immer neue Maßnahmen zu verkünden. Es ist also nichts als der Versuch, sich mit einem klassischen Sündenbocktrick aus der Verantwortung für die eigenen Entscheidungen zu stehlen. Das ist in meinen Augen und Ohren leider seit März 2020 der kommunikative Standard. Es werden Sanktionen, harte Maßnahmen beschlossen und wenn sie nicht den gewünschten Erfolg haben, sind die Sanktionierten selber schuld. Rodler, Glühweintrinker, feiernde Jugendliche, Menschen, die auf der Straße keine Maske tragen, verantwortungslose, unvorsichtige Querdenker. Die werden der Mehrheit zum Fraß vorgeworfen, damit die bloß nicht auf die Idee kommt, die verantwortlich zu machen, die Sanktionen verhängt haben. die sprachliche Hatz auf Ungeimpfte bringt da aber nochmal eine neue Qualität mit rein. Denn die werden ja schon als Gruppe sanktioniert, mit 2G, Betretungs- und Ausgangsverboten und anschließend noch dafür angeblafft, dass sie uns terrorisieren.
Auch mein persönlicher Geduldsfaden mit Menschen, die sich in dieser Lage gegen eine Impfung entscheiden, ist mittlerweile gerissen,
sagt der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Daniel Günther. Der typische Wir-können-auch-anders-Ton autoritärer Machthaber, die die zum Schikanieren ausgesuchte Randgruppe selber für die Schikane verantwortlich machen. Sowas ist nicht mit irgendwelchen schwankenden Prozentzahlen zur Herdenimmunität oder der Viruslast Ungeimpfter zu rechtfertigen. Ich finde das grundsätzlich inakzeptabel. Erschreckenderweise wird dieser Ton aber genau in den Milieus aufgenommen, wo sonst die Sprache auf die feinsten Diskriminierungen hin abgeklopft wird. In der Wochenzeitung Die Zeit findet ein Christian Foren, dass man den Impfgegnern jetzt mal zeigen müsse, was eine Harke ist oder besser ein Keil. Er schreibt da: Was es jetzt braucht, ist nicht mehr Offenheit, sondern ein scharfer Keil. Einer, der die Gesellschaft spaltet. Wenn davon die Rede ist, entsteht schnell ein Zerrbild im Kopf, als würde das Land in 2 gleich große Teile zerfallen. Doch so ist es nicht. Richtig und tief eingeschlagen trennt er den gefährlichen vom gefährdeten Teil der Gesellschaft. Tja. Das Definieren eines anderen, der als Gefahr für die gesunde Mehrheit entmenschlicht wird und deswegen bekämpft werden muss. Vorerst nur mit sprachlicher Gewalt. Das Muster ist leider bekannt. Und auch in der Pandemie fällt mir kein Zweck ein, der solche Mittel heiligt.
Der Ungeimpfte als Sündenbock, so zumindest nimmt Rainer Dachselt die aktuelle Debatte wahr. Da wollen wir nochmal einen Schritt zurücktreten und zum Schluss mit Hilfe eines Historikers auf diese aufgeheizte Stimmung schauen. Professor Malte Thiesen ist der Leiter des Instituts für Westfälische Regionalgeschichte in Münster. Er hat sich mit der Geschichte des Impfens habilitiert. Gruß nach Münster.
Ganz herzlichen Gruß zurück.
Kommt Ihnen dieses Muster bekannt vor?
Also in der Tat ist es beim Impfen so, dass es da nie nur um den Peaks für den Einzelnen geht, sondern immer um die Allgemeinheit. Und deshalb sind Impfungen immer auch ein Test auf die sozialen Bindekräfte einer Gesellschaft. Und das führt dazu, dass der soziale Druck hoch ist und damit Sündenböcke immer schnell bei der Hand sind. Und in historischer Perspektive haben wir das ziemlich oft. Also der Vorwurf zum Beispiel, dass sich Menschen aus der Gemeinschaft verabschieden oder auf eigene Kosten sozusagen leben und nicht an andere denken, das ist etwas, was das Impfen eigentlich im 20. Jahrhundert immer begleitet. Es führt sogar so weit, dass es zum Teil ganz bewusst genutzt wird. Im Dritten Reich zum Beispiel, da wird dann das Impfen als Dienst für die Volksgemeinschaft beworben und das setzt den Druck natürlich sehr viel höher. Aber auch in den 50er, 60er Jahren, wenn es um das Impfen als Dienst fürs Allgemeinwohl geht, da sind natürlich auch genau diese Phänomene dann zu bemerken.
Also die These des Kollegen lautet ja, die Politik würde gezielt Ungeimpfte nutzen, um von ihrem Versagen abzulenken. Sowas gab es auch früher schon?
Ja, tatsächlich war es früher deutlich schlimmer. Also ich habe das Gefühl, dass wir tatsächlich uns da heute noch im Rahmen bewegen. In den 50er, 60er Jahren wird das zum Teil sehr bewusst instrumentalisiert. Da werden wirklich dann die sogenannten Asozialen, so wird das dann genannt, geradezu in den Pranger gestellt als Gefährdung eben fürs Allgemeinwohl, um eben den Druck zu erhöhen. Das macht man auch deswegen, weil in der Zeit die meisten Impfungen freiwillig sind. Das heißt, man hat das Gefühl, auch diesen Druck zu brauchen, um die Herdenimmunität zu gewinnen, um die Impfquote hochzuziehen. Das habe ich das Gefühl, ist tatsächlich früher deutlich rigider noch gewesen, als wir es heute erleben.
Und wie alt ist dann die Diskussion um die Impfpflicht?
In der Tat fast genauso alt wie das Impfen selbst. Also die erste Impfung, die Pockenimpfung, wird Ende des 18. Jahrhunderts sozusagen nochmal erforscht und dann ab 19. Jahrhundert eingeführt und relativ schnell auch als Impfpflicht. Bayern geht da voran, 1807 die erste Impfpflicht, aber in vielen deutschen Staaten kommt sie dann und 1874 dann auch im Deutschen Reich, also für ganz Deutschland eine Impfpflicht gegen Pocken, die dann übrigens bis in die 1970er Jahre dann auch gilt.
Und die Pocken waren ja nun wirklich eine sehr gefährliche Krankheit. Gab es selbst bei den Pocken Impfgegner?
Also tatsächlich sind da ganz ähnliche Phänomene festzustellen, wie wir sie heute haben. Auch die Impfpflicht ist extrem umstritten, das Impfen selbst auch schon, aber die Impfpflicht, die heizt diese Debatte nochmal ordentlich an. Da werden wirklich die Impfgegner mobilisiert, die organisieren sich in Vereinen. Man schätzt Anfang des 20. Jahrhunderts bis zu 300.000 Mitglieder in Impfgegnervereinen und da wird sehr, sehr erbittert gestritten. Die einen, das sind die Aluhüte, die lehnen das Impfen grundsätzlich ab. Das ist dann sozusagen Teufelszeug, Vergiftung des Volkskörpers. Die anderen, die gehen gar nicht so weit, denen geht es nur in ihrem Kampf gegen die Impfpflicht. Die halten das Impfen für durchaus sinnvoll, aber halten den Eingriff des Staates in die körperliche Unversehrtheit für sozusagen ein Problem, über das man diskutieren muss.
Also das, was wir heute in diversen Online-Foren lesen können, gab es damals in eingetragenen Vereinen vor 150 Jahren schon, ähnlich wie heute?
Ja, also in der Tat kann man sagen, die Echokammern des Internet, die wir heute so bemängeln und mit denen wir so ein Problem haben, die gab es damals ganz ähnlich. Es gab Vereine mit eigenen Stammtischen, mit eigenen Öffentlichkeiten, mit eigenen Zeitschriften, Büchern, zum Teil sogar mit eigenen Läden. Und da, na klar, blieben die Impfgegner unter sich, kultivierten mitunter ihre Verschwörungstheorien mit ganz ähnlichen Zusammenhängen wie heute. Übrigens auch ganz international. Auch das ist sozusagen gar nichts eine Erfindung des Internet. Auch schon am Anfang des 20. Jahrhunderts gibt es internationale Impfgegnerkongresse, nämlich in Deutschland, in Berlin. Da kommt dann alle Impfgegner Europas zusammen und organisieren sich dann gemeinsam.
Also selbst vor dem Internet gab es schon solche Blasen und die Diskussionen liefen damals ähnlich ideologisch wie heute?
Ja, tatsächlich. Das ist man hat in der Tat ein Déjà-vu, wenn man von heute her zurückblickt. Auch da geht es um Antisemitismus, spielt eine große Rolle. Also das Impfen als Vergiftung des Volkskörpers hat eine ganz schrecklich lange Tradition bis ins 19. Jahrhundert. Oder die Vorstellung, dass der menschliche Körper sich verändert durch das Einbringen von Impfstoffen. Auch das spielt schon eine Rolle. Es gibt aber auch noch ganz andere Debatten. Also zum Beispiel die nicht so unberechtigte Frage nach Nebenwirkungen. Nebenwirkungen spielen eine große Rolle bei der Pockenimpfung. Und deshalb wird von Impfgegnern oder von Impfskeptikern immer wieder beklagt, dass man eben sich auch damit auseinandersetzen müsste, was also eigentlich größere Bedrohung ist, die Infektionskrankheit oder eben die potenzielle Nebenwirkung der Impfung. Auch das spielt natürlich eine Rolle.
Was man heute viel hört, ist zum Beispiel die Sorge, wenn die Impfpflicht kommt, dann wird das doch eigentlich nur dazu führen, dass es viel mehr Betrugsversuche geben wird mit gefälschten Impfdokumenten und Ähnlichem. Selbst das kennen Sie als Historiker.
Also das ist fast schon eine Art Grundgesetz der Impfgeschichte, kann man sagen. Also je höher der soziale Druck, desto beliebter sind Fälschungen. Nach Ausrufung des Impfgesetzes, also der Impfpflicht gegen Pocken 1874, floriert der Handel mit gefälschten Impfzeugnissen und Impfausweisen. Das wird dann regelmäßig von Medizinern und Gesundheitspolitikern beklagt, dass der Handel eben zunimmt. Das heißt, wenn man durch die Impfpflicht eingeschränkt wird oder sich eingeschränkt fühlt, dann sucht man sich Umwege und Auswege. Auch das gibt es tatsächlich schon im 19. Jahrhundert.
Tja, was können wir also aus der historischen Betrachtung für dieses aktuelle Thema lernen? Was würden Sie sagen? Vielleicht mehr Gelassenheit?
Also vielleicht zwei kurze Antworten. Eine Antwort ist, vieles war schon mal da und wir haben es trotzdem überlebt, sagen wir es mal ganz pragmatisch. Das zweite scheint mir fast noch wichtiger zu sein. Ich glaube, wir können aus der Geschichte lernen, nicht nur in Schwarz-Weiß-Bildern zu denken. Das Feld der Impfskepsis ist ein sehr weites. Da gibt es die Hardcore-Aluhüte, die Verschwörungstheoretiker, da ist Hopfen und Malz, glaube ich, verloren. Aber es gibt eben auch bis hin zu Menschen, die einfach nur große Angst vor Nebenwirkungen haben. Und diese ganz unterschiedlichen Hintergründe, diese unterschiedlichen Motive für Impfskepsis, Impfkritik, die zeigt uns die Geschichte. Und ich glaube, diese unterschiedlichen Hintergründe sollten wir im Blick behalten, um zumindest mit denen im Gespräch zu bleiben, die wir vielleicht auch mitnehmen können beim Impfen.
Und die Impfpflicht hilft uns da nicht?
Ich habe das Gefühl, die ist eher kontraproduktiv. Sie erhöht eher das Mobilisierungspotenzial von Impfgegnern. Die fühlen sich dann erst recht angespornt. Und wir kriegen die harten Impfgegner damit trotzdem nicht an die Nadel. Insofern ist die Impfpflicht ein Stück weit auch ein stumpfes Schwert.
Professor Malte Thiesen, Leiter des Instituts für Westfälische Regionalgeschichte in Münster. Vielen Dank. Zuckerbrot und Spritze, wie umgehen mit den Ungeimpften? Die rhetorische Peitsche also scheint das falsche Mittel zu sein. Eskalation ersetzt keine Argumente. Zurück zur Sachlichkeit, unser Appell. Mein Name ist Uwe Berndt. Schönen Abend noch.